NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Im kommenden Jahr kann es bereits sein silbernes Jubiläum feiern, das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg, dessen 24. Ausgabe am kommenden Dienstag beginnt. Es hat sich gemausert zu dem bundesweiten Event für alle, die einen guten Einblick in das ungewöhnlich vielfältige Filmschaffen Israels gewinnen wollen oder die interessiert, wie Filmemacher in aller Welt jüdisches Leben interpretieren. In diesem Jahr sind in 10 Festivaltagen immerhin 42 Filme zu entdecken. Die filmische Auseinandersetzung mit der Shoah spielt weiter eine Rolle, ebenso wie Porträts jüdischer Persönlichkeiten. In diesem Jahr widmet sich der Eröffnungsfilm dem Violinisten Yitzhak Perlman. Es wird eine Dokumentation geben über den Satiriker Ephraim Kishon und einen neuen Blick auf die Hollywood-Ikone Hedy Lamarr. Das Motto »No Fake Jews« verspricht mehr, nämlich Blicke auf Israel und das Jüdischsein jenseits der Klischees. Kirsten Dietrich in Berlin, es gibt ja einen israelischen Spielfilm im Programm, er heißt Foxtrot, der hier auch im Juli in die Kinos kommt und der in Israel für ziemliche Aufregung sorgte, als er im vorigen Jahr herauskam. Worum geht es in dem Film?
Es geht um die israelische Armee und deswegen natürlich ein Dauerbrenner des Konflikts innerhalb der israelischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo eben alle ausnahmslos zum Militärdienst müssen und der gefährlich sein kann. Und der Film fängt gleich an mit der schrecklichsten Situation, die man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Es klingelt, zwei Soldaten stehen vor der Tür und überbringen die Todesnachricht an die Eltern. Und der Film, der teilt sich dann auf, der folgt einerseits den Eltern, die irgendwie versuchen, mit dieser Nachricht umzugehen und dadurch in tiefe Lebenskrisen gestürzt werden. Und er blendet über zu einem ganz öden Grenzposten irgendwo in der Wüste. Das ist also mehr so ein symbolischer Ort, gar kein realer Ort, wo man vier Soldaten sieht, die da ihren Dienst tun und sich ja teilweise ganz absurd die Zeit vertreiben. Und da kommen so ganz seltsame, ein bisschen bizarre Bilder. Immer mal wieder kommt ein Kamel aus der Wüste vorbei, das an diesem Grenzposten durchgelassen werden muss. Und diese Bilder der trauernden Eltern, der fassungslosen Eltern und der gelangweilten Soldaten werden dann miteinander verschränkt. Und dazu kommt noch, dass dann ganz merkwürdig leichte Tanzmusik unter ganz vieles gelegt wird, weil eben dieser Foxtrott, dieser Tanz ein Symbol für die Situation der israelischen Gesellschaft ist. Das sagt jedenfalls der Regisseur Samuel Maoz. Bei dem Tanz nämlich, da geht man auch zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück und hinterher ist man auf jeden Fall dort wieder angelangt, wo man gestartet ist. Nur hat man dabei dann eben getanzt.
Was ist jetzt daran so aufregend? Was hat daran jetzt in Israel für so viele Konflikte gesorgt?
Ja, die Kulturministerin Miri Regev sagte, das sei despektierlich gegenüber der Armee, das verrate die Armee und das verrate damit auch Israel. Und der Regisseur sagt dazu natürlich, das sei überhaupt kein Film gegen Israel, sondern es sei ein Film über leidende Menschen und über eine Generation, die eben nie ihre Traumata, die auch durch den Einsatz in der Armee kommen, bearbeiten durfte, weil über allem eben dieses unglaubliche große Trauma der Shoah lastet.
Wieso, was hat das jetzt mit dem Holocaust-Trauma zu tun?
Das ist eben der Vater, der selber unter seinem Einsatz in der Armee gelitten hat und der das nie bearbeiten konnte, weil immer noch die Generation der Überlebenden der Shoah da war, die gesagt hat, oder es implizit jedenfalls nahegelegt hat, unser Leiden war so groß, dein Leiden kann dabei überhaupt keine Rolle spielen, das kann da gar nicht gegen ankommen.
Hat Ihnen der Film gefallen?
Ja, ich fand ihn interessant, weil er so auf so eine bizarre Art, auf so eine fast verträumte Art, aber trotzdem ermöglichte eben mit diesen Themen von Leid, von Militär, mit der Frage nach Sinn auch umzugehen. Ich fand ihn gut.
Es gibt relativ viele Dokumentarfilme beim Jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg. Ist Ihnen da einer besonders aufgefallen?
Ja, da gibt es ein wundervolles Familienporträt in Her Footsteps von der Regisseurin Rana Abu Frecha. Die erzählt die Integrationsgeschichte ihrer Familie. Der Vater stammt aus einem Beduinendorf am Rande des Negev, die Mutter aus einer arabischen Siedlung weiter im Norden. Und beide haben beschlossen, dass sie ihre Kinder nicht in diesem beduinischen Dorf großziehen, sondern wegen der Bildung sind sie dann in die jüdische Stadt Omer, relativ in der Nähe gezogen und haben dort 20 Jahre gelebt. Die Kinder, alle 5 zum Universitätsabschluss gebracht, also eigentlich eine richtige Erfolgsgeschichte. Und doch, das dokumentiert die Regisseurin sehr eindrücklich, bleibt dabei eben auch eine gewisse Heimatlosigkeit da. Die Frage, wo gehört man eigentlich hin? In das alte Dorf will keiner zurück, aber in der israelischen Gesellschaft darf man eigentlich auch nicht richtig ankommen. Und das wird deutlich, als die Mutter Krebs bekommt und stirbt und dann eben auf dem Friedhof ihrer neuen Heimatstadt Omer nicht begraben werden darf, weil der nur für Juden zugänglich ist. Und dann eben die Frage ist, wo soll diese Mutter dann hin? Also wo kann sie ihren Ort finden im Tod, wenn die Gesellschaft eben doch noch gar nicht so offen ist, wie sie das versprochen hat?
Danke, Kirsten Dietrich in Berlin. Die israelische Doku In Her Footsteps, in ihren Fußstapfen von Rana Abu Frecha, ist im Rahmen des 24. Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg zu sehen, das am Dienstag beginnt. Es läuft bis zum 5. Juli, das Programm finden Sie online. Der Film Foxtrot startet nach dem Festival auch in den deutschen Kinos. Bei uns geht es gleich um BDS, die Boykottbewegung gegen Israel, deren Aktionen einmal mehr in der Kritik stehen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, hat die Entscheidung des Niedersächsischen Landtages, den Reformationstag am 31. Oktober zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen, als erwartbar bezeichnet. Nach den vorausgegangenen Diskussionen sei er von dem deutlichen Votum des Landtages jedoch überrascht gewesen. Das niedersächsische Parlament in Hannover hatte am Dienstag mit 100 von 137 Stimmen für einen entsprechenden Gesetzentwurf votiert. Die jüdischen Gemeinden hatten sich mit Verweis auf die Judenfeindlichkeit Martin Luthers vehement gegen den Reformationstag als Feiertag ausgesprochen. Zu einer von manchen heraufbeschworenen Spaltung der Gesellschaft führe die Entscheidung aber nicht, betonte Fürst. Die jüdischen Gemeinden würden weiter mit der Politik und den Kirchen im Dialog bleiben. Die amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat den Austritt der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat mit dessen zahlreichen israelkritischen Resolutionen begründet. Haley erklärte, der Rat sei heuchlerisch und seines Namens nicht würdig. Er habe Israel im laufenden Jahr bereits 5-mal verurteilt und damit häufiger als Nordkorea, Iran und Syrien zusammen. Washington hatte das Gremium auch in der Obama-Ära für seine feindselige Haltung gegenüber Israel kritisiert. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erfasst die sogenannte Hasskriminalität künftig nach neuen bundeseinheitlichen Kriterien. Die Ermittlungsbehörde werde vom 1. Juli an dokumentieren, ob es für eine Straftat ein antisemitisches, antichristliches oder antiislamisches Motiv gab, teilte die Justizbehörde mit. Auch eine behindertenfeindliche oder fremdenfeindliche Absicht soll registriert werden, ebenso Taten, die sich gegen die sexuelle Orientierung von Menschen richten. Das Motiv könne bei der Strafzumessung berücksichtigt werden, hieß es. Vertreter der drei großen Religionen und der Zivilgesellschaft in Osnabrück rufen die Bürger zu einer Kundgebung gegen Islamfeindlichkeit und Antisemitismus auf. Am Sonnabend solle es vor dem Theater eine Menschenkette für mehr Toleranz und Respekt geben, teilten die Verantwortlichen vom Runden Tisch der Religionen mit. Zu den Rednern gehören der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Osnabrück, Michael Grünberg, der Vorsitzende des muslimischen Landesverbandes DITIB, Yilmaz Kilic, und der evangelische Stadtsuperintendent Joachim Jeska. Soweit die Meldungen.
Die Kampagne BDS, zu Deutsch Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, lässt nichts unversucht, um den jüdischen Staat gerade im Kulturbereich zu isolieren. Nachdem BDS dazu aufgerufen hatte, blieben im vergangenen Jahr 8 Musikgruppen dem Berliner Popkulturfestival fern, weil es unter anderem, und zwar sehr geringfügig, von Israel unterstützt wurde. Auch in diesem Jahr macht die BDS-Bewegung Stimmung gegen das Pop-Event. Geht es BDS nur um den Siedlungsbau und mit wem arbeiten die Aktivisten eigentlich zusammen? Jens Rosbach hat nachgehakt.
Die Berliner BDS-Aktivistin Nadine Taufik schreibt Musikgruppen in aller Welt an und ruft dazu auf, das Popkulturfestival an der Spree zu boykottieren. Bei dem Event im August mit rund 100 Veranstaltungen treten unter anderem 3 israelische Künstler auf, die von ihrer Botschaft in Berlin eine Unterkunfts- und Reisekostenbeteiligung in Höhe von 1.200 Euro erhalten. Deshalb erscheint auch das Logo der israelischen Botschaft auf der Festival-Website. Taufik genügt das, um gegen das Event zu mobilisieren.
Hier versuchen wir dafür zu sensibilisieren, dass es nicht sein kann, dass man sich willentlich oder jedenfalls billigend vor den Karren spannen lässt eines Staates, der gerade massive Menschenrechtsverletzungen begeht und versucht, sich mit kulturpolitischen Beiträgen reinzuwaschen.
Nadine Taufik ist Palästinenserin und Wissenschaftlerin. Ihr Name ist allerdings ein Pseudonym. Aus Angst vor dem israelischen Geheimdienst sowie vor einem Shitstorm im Internet wolle sie lieber anonym bleiben, erklärt sie. Ihre Berliner BDS-Gruppe, in der 40 bis 50 internationale Aktivisten tätig seien, kämpfe gegen die Besetzung der Palästinensergebiete, gegen illegale Siedlungen und für die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge. Israel müsse durch Boykottmaßnahmen zu einem Politikwechsel gezwungen werden. Vorbild sei die einstige internationale Ächtung des Apartheidstaates Südafrika, die zum Abdanken des herrschenden Regimes beigetragen hat.
Und wir erhoffen, dass es in Israel eben ähnlich funktionieren könnte.
Die BDS-Kampagne ist stolz, dass bislang 5 Sänger bzw. Bands aus England und den USA ihre Teilnahme am Popfestival abgesagt haben. Die israelische Botschaft in Berlin spricht von einer Hasskampagne. Und das American Jewish Committee erklärt, der Boykott erinnere an NS-Zeiten, als es hieß, kauft nicht bei Juden. Für AJC-Pressesprecher Fabian Weisbart ist die BDS-Kampagne grundsätzlich antisemitisch.
Diese Kampagne richtet sich gegen das Existenzrecht Israels und richtet sich gegen den demokratischen und jüdischen Staat dort.
Nach Ansicht des AJC will die Boykottbewegung letztlich Israel von der Landkarte tilgen. Deshalb seien viele BDS-Aktivisten auch gegen eine Zwei-Staaten-Lösung.
Sie wollen einen Staat haben, einen Staat Palästina, in dem dann die Mehrheit, die dann palästinensisch sein wird, die Macht hat.
Das AJC hat Belege gesammelt, dass auch extremistische Gruppen bei der weltweiten BDS-Kampagne mitwirken, wie die Hamas und die Volksfront zur Befreiung Palästinas.
Bei BDS gibt es eine strukturelle Verbindung zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und terroristischen Akteuren.
Nadine Taufik von der Berliner BDS-Gruppe erklärt, man distanziere sich von jeglichem Antisemitismus, wolle sich zum Existenzrecht Israels jedoch nicht äußern. Ihre Begründung? Existenzrecht sei kein juristischer Begriff. Auch zu einer Zwei-Staaten-Lösung will Taufik keine Stellung nehmen.
Also die palästinensische Boykottbewegung hat sich dazu entschlossen, zur Staatenfrage sich nicht zu positionieren.
Ebenfalls unklar bleibt ihre Antwort auf die Frage, ob auch Terrororganisationen Teil der BDS-Kampagne sein könnten.
Es geht bei BDS um eine internationale, dezentrale Bewegung, um Netzwerke. Da geht es eben gerade darum, dass man keine Mitglieder hat. Da zahlt niemand irgendwie einen Mitgliedsbeitrag. Ich weiß nicht, wer wie wo BDS gut findet. Ich möchte mich, also deswegen ist es, das bringt uns nicht weiter.
Inzwischen reagieren auch politische Gremien. So verurteilte der Deutsche Bundestag Ende April die BDS-Aktionen. Und vor 3 Wochen entschied das Berliner Abgeordnetenhaus, BDS keine Räume und keine öffentlichen Zuschüsse zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie es bereits die Städte München und Frankfurt am Main getan haben. Auch das Berliner Popkulturfestival bezieht klar Position. Man werde sich vom neuen Boykottaufruf keinesfalls einschüchtern lassen, so die Organisatoren. Gleichzeitig ist die Eventleitung bestrebt, der BDS-Debatte nicht zu viel Raum zu geben und das bunte Festivalprogramm in den Vordergrund zu stellen.
Die Bewegung BDS steht in der Kritik. Das war ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
In diesem Wochenabschnitt Chukat, das heißt die Satzung von, im 4. Buch Moses, Bamidbar, erfahren wir unter anderem, warum Moses in das verheißene Land, wie wir wissen, nicht ziehen durfte. Moses sollte nach dem Willen des Ewigen zu einem Felsen sprechen, um ein Wunder geschehen zu lassen, das heißt, um eine Wasserquelle fließen zu lassen. Stattdessen schlägt Moses 2-mal mit seinem Stab auf den Felsen. Zwar fließt reichlich Wasser, doch verkündet Gott als Strafe für Moses und Aaron, sie werden das Volk Israel nicht ins heilige Land führen. Im Kapitel 20, Vers 12 lesen wir, Und der Ewige sprach zu Moses und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Augen der Kinder Israels, darum sollt ihr diese Volksschar nicht in das Land bringen, das ich ihnen gebe. Dieser Vers führt mich zum Begriff der Heiligkeit im Judentum. Mit meinen Studentinnen und Studenten an der Leibniz-Universität in Hannover habe ich einmal ein zweiminütiges Brainstorming gemacht. Die Fragestellung hieß: Welche Assoziation habt ihr, wenn ihr den Begriff heilig hört? Folgende Antworten kamen spontan: Vollkommenheit, Unantastbarkeit, Reinheit, Erhabenheit, Superlativ, nicht physisch greifbar, nicht menschlich, Auszeichnung, Heiliger Geist, Gott. Wir lesen an einer anderen Stelle im dritten Buch Moses sogar: Rede mit der ganzen Gemeinde Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Ewige, euer Gott. In der hebräischen Bibel können wir viele weitere Verse über das Heilige lesen. Zum Beispiel: Der Enthaltsame ist heilig, das Volk Israel ist heilig, der Prophet ist heilig, der Schabbat ist heilig, die Feste sind heilig, der Tempel ist heilig, die Torah ist heilig, Jerusalem ist heilig. Ich muss trotzdem mein Hadern mit dem Begriff Kadosch, Heiligkeit, erwähnen. Ja, wegen der Tradition verwende ich, insbesondere bei den Gebeten, dieses Wort. Jedoch verfolge ich sehr aufmerksam, was mit dem Begriff heilig betrieben wird. Gerade als Rabbiner und vor allem als humanistisch denkender und handelnder Mensch habe ich Schwierigkeiten mit dem Begriff Kadosch, heilig. Die heilige Stadt Jerusalem war immer wieder ein Ort der heiligen Kriege. Die heilige Stadt Jerusalem erschwert das Gespräch, die Verständigung zwischen Palästinensern und Israelis. Im Christentum brauchen wir die Kreuzzüge im Namen der Heiligkeit gar nicht zu erwähnen. Im islamischen Fundamentalismus werden die Suren des Koran für den heiligen Krieg und für das Morden missbraucht. Der große jüdische und deutsche Philosoph Hermann Cohen schrieb unter anderem Folgendes über die Heiligkeit. Ich zitiere: Heiligkeit ist Sittlichkeit. Bei Gott ist ein Sein, denn es steht: Ich bin heilig. Vom Menschen aber heißt es: Heilig sollt ihr sein. Die Heiligkeit bedeutet für den Menschen eine Aufgabe. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.